Liebe Gemeinde, wir erinnern uns also in diesen Tagen einer Frau, die Großes geleistet hat. Zugleich werden wir in eine Zeit zurückversetzt, in der Millionen von Menschen unsägliches Leid erdulden mussten. Das helle Licht der Liebe im dunkelsten Schatten von Hass und Terror. An das selbstlose Handeln von Elsbeth Kasser zurückzudenken, kann uns Kraft für unser Leben geben. In die Welt des Lagers von Gürs einzutauchen, mittels der Bilder, die im Pfarrhaus ausgestellt sind, macht uns traurig. Es ist immer häufiger die Meinung zu hören, man sollte 65 Jahre nach dem Ende des Dritten Reiches die Vergangenheit ruhen, auf sich beruhen lassen. Ich glaube, dass dies kein guter Rat ist. Wegen verschiedener Gründe nicht, vor allem aber nicht wegen des Rechtsradikalismus unserer Tage. Dass es Neonazis gibt, Leute, die den Hitlergruß pflegen und die Gaskammern von Auschwitz leugnen, ist für mich schlicht unfassbar. Heute wollen wir uns durch das eindrückliche Beispiel Elsbeth Kassers berühren lassen und fragen, was es uns lehren kann, zumal in Bezug auf unseren Glauben. Im Rahmen der Gedenkanlässe 100 Jahre Elsbeth Kasser wurde mir für die Predigt ein Thema vorgegeben. Elsbeth Kasser, eine christliche Pionierin? Subjektiv verstand sie sich wohl nicht so. In der Biografie von Therese Schmidt-Ackeret lesen wir, ich zitiere, Religion war eher eine Frucht als ein Motiv ihrer Arbeit. Nie führte sie religiöse Gründe an, wenn man sie nach ihrer Motivation fragte. Sie sah sich keiner Kirche besonders verpflichtet. Und dennoch fühlte sie sich in ihrem Tun gesegnet. Als eine Art Schiffer, dafür taucht immer wieder der Himmel auf. Ich habe eine Beziehung zum Himmel. Das Bild des Himmels hat mir geholfen, durchzuhalten. Gewiss war sie durch die pietistische Frömmigkeit im elterlichen Pfarrhaus geprägt. Wir haben es am Freitag im Vortrag von Andreas Zeller gehört. Ebenso wichtig war sicher der religiös-soziale und sozialistische Einfluss ihres Bekanntenkreises. Für Elsbeth Kasser war klar, davon gehe ich aus, dass christlicher Glaube zu diakonischem Handeln führen muss. Dafür gab es bekannte Vorbilder wie etwa Wichern, Blumhardt oder Ragatz. Als Elsbeth Kasser sich entschloss, den Opfern des Spanischen Bürgerkrieges zu helfen, war sie 26 Jahre alt. Sie war eine junge, unternehmungslustige Frau. Sie war erschüttert durch das Elend dieses Krieges und sie wollte ihrem Leben ein sinnvolles Ziel geben. Aber objektiv betrachtet, wenn wir auf das Lebenswerk dieser mutigen Frau zurückblicken, war sie eine christliche Pionierin. Elsbeth Kasser hat so gewirkt und gelebt, wie es dem tiefsten Wesen des christlichen Glaubens entspricht. Sie ist ein leuchtendes Vorbild gelebten Glaubens praktizierter Menschlichkeit. Sie ist den Weg gegangen, auf den Jesus uns alle zur Nachfolge eingeladen hat. Über die Werte, die den Hintergrund ihres Engagements bildeten, hat sie, wie wir hörten, kaum gesprochen. Ihr Sinn für Gerechtigkeit, ihre Ablehnung von Hass und Unterdrückung, ihre Hilfsbereitschaft war so sehr Teil ihrer Persönlichkeit, war so klare innere Haltung, dass sie darüber nicht große Worte verlor. Liebe Gemeinde, gerade durch diese selbstverständliche Art, das Wichtige und Nötige anzupacken, ist Elsbeth Kasser für uns besonders wichtig und aktuell. Dies möchte ich begründen. In unserer Zeit wird oft beklagt, dass tragende, motivierende Werte verloren gegangen seien. Das ist aber nur oberflächlich richtig. Denn die Menschen der Gegenwart haben zwar alte Werte aufgegeben, sie aber durch neue ersetzt. Wir beobachten eine Fülle von religiösen, spirituellen und esoterischen Haltungen mit entsprechenden Werten. Der Überzeugungen, die unser Verhalten leiten, sind nicht weniger geworden, im Gegenteil. Aber sie sind individueller geworden, weil sie von den einzelnen Menschen selber zusammengestellt, quasi maßgeschneidert werden. Und hier liegt das Problem. Diese individuellen Glaubensformen sind sehr oft private Glaubensformen. Das heißt konkreter, mein Glaube, meine Werthaltungen sind meine Privatangelegenheit, wie diejenigen der anderen auch. Ich lebe sie für mich, nicht gemeinschaftlich. Sie dienen in erster Linie mir zur Bewältigung meines Lebens, zum Verstehen der eigenen Situation, zum inneren Wohlbefinden. Ich sprach davon, dass der individuelle Glaube häufig zu einem privaten Glauben wird, also zu einem Glauben, zu einer Haltung, die nur noch für mich als Einzelnen wichtig ist. Die privatisierte Religiosität oder Spiritualität ist oft kaum noch an Fragen des gesellschaftlichen, politischen oder wirtschaftlichen Lebens interessiert, geschweige denn, dass sie gestaltend eingreifen würde. Dieses Terrain überlässt man seinen eigenen Regeln. Die Werte sind also nicht verschwunden, sondern haben sich aus dem öffentlichen Bereich zurückgezogen und führen nicht mehr zum Engagement in den großen Themen unserer Zeit. Deutlich anders verhält es sich bei Elsbeth Kasser. Sie hat ihre Überzeugungen, wie religiös immer sie gewesen sein mögen, nicht nur für sich selbst gelebt, sondern voll und ganz in die Gemeinschaft eingebracht. Ihr Glaube drängte zum Einsatz für andere und wurde zum Handeln in der Gesellschaft. Es ging nicht anders. Sie konnte nicht wegschauen, sie konnte nicht untätig bleiben, wenn sie gebraucht wurde. Alles, was sie an Gaben und Fähigkeiten mitbekommen oder sich selber erworben hatte, stellte sie in den Dienst der leidenden Mitmenschen. Ihre Wahrnehmung der Welt, zu der eben auch Katalonien und Gürs gehörte, ihr Verantwortungsgefühl und wohl auch ihr Gewissen, lenkten sie an die Stätten des größten Leids. Und genau darin, liebe Gemeinde, ist Elsbeth Kasser in der heutigen Zeit tatsächlich eine Pionierin, dass sie sich engagierte und einmischte und der Versuchung zum Rückzug nicht erlag. Überall, wo sie sich einsetzte, auch in der Nachkriegszeit, tat sie es ganz. Mit einer Intensität, mit einer Fantasie, mit einer Konsequenz, die jedem bekennenden Christen gut zu Gesicht stünde. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn nieder, machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, sah ihn und ging vorüber. Auch ein Levit, der an den Ort kam, sah ihn und ging vorüber. Ein Samaritaner aber, der unterwegs war, kam vorbei, sah ihn und fühlte Mitleid. Und er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in ein Wirtshaus und sorgte für ihn. Am anderen Morgen zog er 2 Denare hervor und gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und was du darüber hinaus aufwendest, werde ich dir erstatten, wenn ich wieder vorbeikomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist dem, der unter die Räuber fiel, der Nächste geworden? Der sagte: Derjenige, der ihm Barmherzigkeit erwiesen hat. Da sagte Jesus zu ihm: Geh auch du und handle ebenso. Diese Geschichte muss einem in den Sinn kommen, wenn man sich mit dem Lebenswerk Elsbeth Kassers beschäftigt. Sie fragte nicht, wie der Gesetzeslehrer, der Jesus auf die Probe stellen wollte: Meister, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Sondern: Was kann ich tun, um am wirksamsten zu helfen? Sie fragte nicht: Und wer ist mein Nächster? Sondern: Wo sind die Menschen, die am dringendsten auf meine Hilfe angewiesen sind? Und wie komme ich am schnellsten zu ihnen? Am Gleichnis Jesu ist bemerkenswert, dass es aus der Perspektive des Opfers und nicht des Helfers und der Nichthelfer erzählt ist. Der von den Räubern überfallene und schwer verletzte Mensch sieht nacheinander einen Priester und einen Levit des Wegs kommen. Beide lassen sich durch die Not eines Mitmenschen, die sie ausdrücklich sehen, nicht im Tagesgeschäft stören, gehen unbeirrt und unberührt ihren Weg weiter. Vielleicht hatte der Überfallene besondere Hoffnung geschöpft, als er die frommen Männer kenntlich an ihren Gewändern hatte nahen sehen. Vielleicht beachtete er es auch nicht, weil ihm wichtiger war, dass er gerettet wurde, als durch wen. Erst der dritte Passant sieht nicht nur, dass da einer liegt, sondern schaut genau hin, erkennt, dass Hilfe Not tut, lässt das Gefühl des Mitleids zu und leistet Hilfe. Aus der Sicht des Opfers ist klar: Dieser Dritte wurde für mich zum Nächsten. Ein pikantes Detail: Es handelt sich um einen Samaritaner, und die hatten zu den Juden ein gespanntes Verhältnis. Wenn einer von den dreien, dann hätte allenfalls er denken können: Dieser Mensch am Wegrand geht mich nichts an. Er lässt sich aber den Verletzten etwas angehen, tut das Nötige, leistet sachkundig Hilfe, reinigt die Wunden, verbindet sie, transportiert den Verletzten auf seinem Reittier zu einer Herberge. Keine Hopp-Hopp-Versorgung ist das. Es wird nicht die aufgewendete Zeit gestoppt und nicht am Material gespart. Die Vorsorge geht sogar über den Tag hinaus und wird dem Wirt ans Herz gelegt, ausdrücklich gegen Entgelt auf Kosten des Helfers. Dem Opfer der Räuber wurde ein wahrhaft großzügiger, praktisch veranlagter und entschlossener Mensch zum Nächsten. Einer, der sich nicht lange Gedanken macht über die Nationalität des in Not geratenen Mitmenschen oder über seine religiösen Pflichten, sondern das Mitleid in helfende Handlung umsetzt. Geh auch du und handle ebenso. Dies der knappe Schlussbescheid Jesu an die Adresse des Gesetzeslehrers. Er hat die Geschichte erzählt, um zwei Dinge zu illustrieren. Erstens an die Adresse der Frommen, dass Gottesliebe und Nächstenliebe untrennbar zusammengehören. Zweitens, dass die Liebe die Nächsten überall findet und dass sie eine Liebe der Tat ist. In Klammer, sie kann nicht privat bleiben und sich in guten Absichten erschöpfen. Sie ist aber auch keine Barmherzigkeit, die vor sich her trompeten lässt. Ich denke, liebe Gemeinde, die Parallelen zwischen dem barmherzigen Samariter und Elsbeth Kasser sind überaus deutlich. Gerne möchte ich jetzt noch zum Schluss festhalten, was mich persönlich am Wirken dieser Frau besonders fasziniert. Vielleicht hätte sie mich auch als Persönlichkeit fasziniert, aber ich habe sie nicht mehr kennengelernt. Sie ging als Sehende durch die Welt. Ihre Augen und ihr Herz waren stets offen. Sie schaute hin, wenn Menschen litten. Sie sah das Elend. Und sie sah im Elend den einzelnen Menschen. Auch verborgene Not entging ihr nicht, und sie ließ sich von keiner Behörde beruhigen. Was sie wahrnahm, konnte sie jedoch nicht erdrücken oder lähmen. Lieber eine Kerze anzünden, als über Dunkelheit klagen, lautete ihr Motto. Schnell wurde ihr jeweils klar, was in einer bestimmten Situation gerade notwendig war und was die schlimmste Not wenden könnte. Darauf richtete sie dann all ihre Konzentration und Kraft. Stets entdeckte Elsbeth Kasser adäquate Möglichkeiten zu unterstützen, zur Selbsthilfe anzuregen oder zu trösten, eben zum Beispiel durch das Zeichnen und das Malen. Selbst in scheinbar aussichtslosen Lagen, etwa wenn das Lager in Gürs beinahe im Morast versank oder die neu ankommenden Häftlinge kaum zu fassen vermochte. Sie war erfinderisch, mit heutigen Worten ressourcenbewusst, kreativ, lösungsorientiert. Eine Frau, die das Wort vernetzt sicher noch nicht kannte, aber wunderbare Hilfsnetze zu knüpfen verstand. Mir imponiert die Entschiedenheit Elsbeth Kassers, die bereits als junge Frau wusste, was sie wollte und wo ihr Einsatz am sinnvollsten war. Da muss ich hin, sagte sie, als sie erstmals vom Lager Gürs hörte. Es war ihr klar und sie setzte es in die Tat um, ohne Wenn und Aber. Mich beeindruckt schließlich der Mut, aber auch die Beharrlichkeit dieser Frau, die der Übermacht der Politiker und Strukturen ihre klare Meinung und ihr Engagement entgegensetzte. Und last but not least, ihre Bescheidenheit und Uneitelkeit. Wenn ich daran denke, wie viel Aufhebens heute die Prominenten um ihre humanitären Projekte machen. Elsbeth Kasser als Vorbild und Anregerin für einen Glauben, der sich seiner gewiss wird und sich bewährt im Dienst an den notleidenden Menschen, der darum nicht ständig um seine Berechtigung und seine Zukunft bangen muss, der sich seiner öffentlichen Verantwortung bewusst ist und den Rückzug ins private Gärtchen für einen Irrweg hält. Die Menschen, denen Elsbeth Kasser ein wenig oder auch sehr viel Licht ins Dunkel bringen konnte, haben die religiöse Dimension ihres Wirkens durchaus wahrgenommen und ihr entsprechende Namen verliehen. Engel des Lagers oder Madonna von Gürs. Amen.